Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist der RS1 am Mikrofon, der Reto Scherrer. Haben Sie gut gegessen heute Mittag? Hoffentlich haben Sie gut gegessen. Und vielleicht brauchen Sie ja noch eine Anregung für heute Abend, fürs Nachtessen. In unserer Sendung Buchzeichen von heute stellen jetzt meine Kolleginnen Susanne Sturzenegger und Esther Schneider 4 Kochbücher vor. Und da liegen sie bei uns auf dem Tisch von riesig, von ganz gross bis ganz klein, mit und ohne Bilder, schlicht und einfach. Eins davon heisst zum Beispiel Japan. Dann haben wir noch eins mit dem Namen Chinatown, dann ein Buch mit dem Titel Istanbul Kochbuch und ganz verheißungsvoll heisst eins, das liegt jetzt da vor mir, Geschmack der Liebe. Also, klar ist, dass wahrscheinlich fast jeden Tag neue Kochbücher auf den Markt rauskommen. Wir sind ja jetzt gerade auf die Auswahl gekommen von diesen 4 Kochbüchern.
Also, wir haben auch Kochbücher gesucht, die mehr sind als Rezeptsammlungen. Also, wir haben Kochbücher gesucht, die auch noch eine Art einen literarischen Bezug haben, zum Beispiel.
Oder auch Kochbücher, die Geschichten erzählen von Menschen, von Begegnungen mit Köchen und Köchinnen, Begegnungen in der Küche, in einem Restaurant oder auch auf der Strasse.
Und über diese Begegnungen und über die Geschichten erfahrt man dann auch sehr viel über die Esskultur, über die Bräuche von diesem Land, weil es ja ganz verschiedene, wir haben es vorher gehört, Kochbücher aus verschiedenen Ländern sind.
Und Bilder sind natürlich auch sehr wichtig in den Kochbüchern. Darauf haben wir geschaut, dass nicht nur einfach ein Menü auf einem Foto ist, sondern dass es auch da etwas ganz Spezielles ist.
Gut, also. Und dann haben wir noch gewählt, dass auch immer ein bisschen eine spezielle Idee noch dahinter steht.
Ich bin sehr gespannt drauf. Wenn es auch recht ist, fangen wir jetzt an mit dem, ich würde sagen, mit dem grössten Buch da.
Das Japan und alles.
Das Japan, da, genau. Eben, der Titel ist schlicht und einfach Japan von dem Kochbuch. Was für eine Idee steckt hinter dem Buch?
Also der Schweizer Fotograf Sylvain Müller, der ist vor 3 Jahren durch Japan gereist und hat fotografiert, was ihm so unter die Augen gekommen ist. Und Japan ist ja vom Essen her, kann man ja sagen, eine Fundgrube, vor allem für einen Fotograf. Und er hätte ja jetzt einfach können die Essen fotografieren oder die Gerichte an den Strassenständen, auf dem Markt, in den Beizen. Aber das hat ihm nicht gelangt, er wollte Köche kennenlernen. Nur, er kann nicht Japanisch und dann hat er die Idee gehabt, 3 Fragen auf ein Zettel zu schreiben. Und zwar: Was ist das, was ich hier esse? Kann ich mit dem Koch reden? Und wie macht man das, was ich jetzt gerade gegessen habe? Und jedes Mal, also wenn er neu mal etwas Feines gehabt hat, ist er dann mit diesen Zettel Richtung Küche gegangen. Und wenn der Koch Lust und Zeit hatte, darüber zu reden, dann hat er ein Rezept und nicht selten auch noch gerade eine spannende Geschichte mitgenommen. Und diese Rezepte und Geschichten drumherum, die hat er gesammelt und hat es zusammen mit den Bildern, ich habe ja gesagt, er ist Fotograf, in ein wunderschönes Kochgeschichten-Reise-Fotobuch verwoben.
Gut, also verstehe ich das recht. Auch hier hat einfach jedes Mal im Restaurant probiert, in die Küche zu gehen und den Koch kennenzulernen. Also es ist eine Art, es ist eine Beizentour mit Küchebesuch.
Nein, er ist mit diesen Fragen nicht nur einfach zu den Köchen von Restaurants und Beizen gegangen, sondern er hat überall, wo er gegessen hat, gefragt. Also das heisst zum Beispiel auch in einem Glasseladen, wo er ein Grüntee-Glasse gegessen hat, oder an einem Strassenstand, bei einer kleinen Bretterbude, wo so grillierte Reismehlkugeln gegeben hat, oder in einer Nudelsuppenbar, oder auch, wenn er privat eingeladen war.
Also ich würde jetzt gerne mal, wenn das geht, so eine Geschichte hören von so einer Begegnung, wo der Autor da mit seinen Zettel in die Küche reinmarschiert ist.
Hat ja ganz viele solche Geschichten, also zum Beispiel hier von dieser Frau, die man vom Bild sieht. Aber eine, die noch schön ist, eine Geschichte, ist die vom Ehepaar Hiromasa und Junko Suzuki. Die beiden führen ein renommiertes Restaurant in Tokio und sie erzählen, wie sie sich gefunden haben.
Ich habe ihn nicht sofort wahrgenommen. Ich meine, als er bei uns in unserem Restaurant, das heißt im Restaurant meines Vaters, zu arbeiten begonnen hat. Er ist ja auch viel jünger als ich. Zu dieser Zeit war er erst 19 und ich schon 28. Und gekocht hat er natürlich auch noch nicht sofort. Er hat sich halt mit all den Arbeiten beschäftigt, die man anfangs so macht. Abwasch, Bodenputzen und so weiter. Ich habe auch kochen gelernt, bei meinem Vater. So merkte ich, als Hiromasa dann richtig zu kochen begann, dass er darin richtig gut ist und dass er ein lieber Mensch ist und der richtige Nachfolger für meinen Vater. Das sah auch mein Vater so.
Sie hat mich ausgewählt. Ich war 19 und meine Reise vom Norden Japans nach Tokio galt eigentlich nur der Ausbildung. sodass ich später das Sushi-Restaurant meines Vaters in Hokkaido übernehmen könnte. Darum musste ich ihn zuallererst überzeugen, als ich die Tochter meines Patrons heiraten wollte. Unsere Väter haben lange diskutiert und schließlich durften wir heiraten. Um die Tradition dieses Ortes gebührend weiterzuführen, habe ich mit der Ehe den Namen meiner Frau angenommen. Das ist für mich eine große Ehre, aber auch eine Verpflichtung, nämlich die Gerichte genauso gut zu kochen wie mein Schwiegervater, in seinem Namen.
Aha, eine Liebesgeschichte, also, wo in der Küche den Anfang genommen hat. Und ich habe jetzt hier vor mir in dem Buch gerade die Familie. Aber, Suzuki heisst es, genau. Also, das hätte ich nicht mehr sagen. Aber, ich muss schon sagen, wenn ich das ganze Buch hier so anschaue, dann finde ich, die Rezepte sehen recht kompliziert, recht aufwendig auf. Kann man das einfach so kochen?
Auf jeden Fall. Das finde ich auch noch gut an diesem Kochbuch. Man kann es zuhause einfach nachkochen. Es ist gut erklärt. Und die Rezepte, die sind wirklich überraschend einfach. Also, ich habe es wirklich ausprobiert.
Oh. Und man hat es können essen?
Ja, sicher. Man hat es können essen, es war sogar sehr gut gewesen. Zutaten sind vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen ungewohnt. Da hat es zum Beispiel Dashi, das ist so ein Fond, eine Grundlage für viele Gerichte. Die wird hergestellt aus Algen und geröchneten Fischflocken. Und ja, man muss sich vielleicht ein bisschen daran gewöhnen. Aber im Buch findet man schon auch Gerichte von Spitzenköchen. Also das stimmt, wenn man da schaut, oder? Das sind so Festessen über mehrere Gänge, also die Haute Cuisine von Japan. Aber bei denen schreibt der Autor selber, die sind viel zu kompliziert zum Kochen und darum gibt es von denen keine Rezepte, dafür Bilder. Und die machen wirklich lustig, selber auf Japan zu reisen, nur schon wegen so einem Essen.
Und ich bei mir... Ist es so, bei Japan kommt mir halt sofort immer zuerst Sushi in Sinn, das ja, Mode-Wort, sage ich, Mode-Essen, das in den letzten paar Jahren sicher auch da bei uns in der Schweiz fast überhand manchmal genommen, kommt man überall über.
Da hat es natürlich auch. Es gibt im Buch sogar einen kleinen Sushi-Crash-Kurs. Der Fotograf hat einen der bekannten Sushi-Meister von Tokio über die Schulter geschaut. Aber Japan hat natürlich gerade beim Essen viel, viel mehr zu bieten als Sushi. Und zwar für den Gaumen wie fürs Auge. Und das ist natürlich für einen Fotograf, kann man fast sagen, ein gefundenes Fressen. Und darum lebt das Buch neben den Geschichten auch stark von den Bildern. Was man sieht, ist so ein Zusammenspiel von Farben, Formen, angerichtet in vielen kleinen Schalen. Und das ist sehr schön. Geblieben sind mir zum Beispiel die Fotos von den Picknickschachteln am Bahnhof. An den verschiedenen Bahnhöfen, da werde ich fast neidig, wenn ich dann so manchmal sehe, wie es bei uns nur ein Sandwich gibt. Und da in Japan gibt es so kleine Schachteln mit ganz verschiedenen, wunderschön drapierten Menü oder eben Sushi drin. Also was mir an diesem Kochbuch wirklich sehr gefällt, man sieht nicht nur Bilder von Essen, sondern auch Bilder von Strassenszenen oder Menschen beim Pendeln im Zug, zum Beispiel eine junge Frau, die die Minibar durch den Zug schiebt oder auch Bilder aus japanischen Kochshows und natürlich am Fernsehen und natürlich auch ein paar wenige Bilder, die man vielleicht bei uns aus Japan noch kennt.
Also der Fui.
Fui? Der Fuji.
Fuji, Entschuldigung. Ja. Ich bin gerade vertieft im Buch.
Ja, gut.
Es hat fast keinen Platz da vor mir.
Nein, der Fuji, den sieht man jetzt ausgerechnet nicht, aber man sieht zum Beispiel die Skyline von Tokio, alte japanische Holzhäuser oder auch Kirschblütenfester. Also das sieht man, das sind so die bekanntesten Sujets. Aber es hat viele überraschende Bilder und ganz schöne Porträts von Leuten hinter den Kochtöpfen. Also der Silvan Müller ist wirklich mit offenen Augen durch Japan gereist. Und das Buch ist wirklich ein Abbild davon, ein Reiseprotokoll, eben, kann man sagen, ein Kochgeschichte-Reise-Fotobuch.
Japan, eine Kochreise vom Silvan Müller. Und die Idee hinter dem Buch ist die mit dem Zettel, wo für alle die gleichen Fragen drauf gestanden sind. Was ist die Idee hinter dem zweiten Buch? Susan Sturzenegger, hinter einem Buch mit dem Namen Istanbul Kochbuch von der Gabi Kopp.
Also angefangen hat das Ganze mit einer Reise auf Istanbul. Die Gabi Kopp ist mit einem türkischen Freund dort angereist. Und durch ihn hat sie dann viele Leute kennengelernt. Und gleichzeitig dann auch die unglaublich vielfältige Küche von dieser riesigen Stadt mit geschätzten 15 Millionen Einwohnern entdeckt. Und dann ist sie auf die Idee gekommen, dass sie die Koch oder Köchinnen bei ihrer Arbeit zeichnen könnte. Gabi Kopp ist nämlich Illustratorin. Man kennt vielleicht ihre Zeichnungen in der Frauenzeitschrift Annabelle oder in der NZZ. Und dann ist sie aber auch sehr am Kochen interessiert, weil sie hat früher mal 4 Jahre lang in einer Genossenschaftsbeiz gekocht. Also, sie hat Türken und Türkinnen bei der Arbeit in der Küche gezeichnet und durchs Zeichnen, sagt sie, sei sie dann in einen guten Kontakt gekommen zu diesen Leuten. Und währenddem sie gezeichnet hat, hat ein Dolmetscher die Menschen hinter den Kochtöpfen interviewt und auch jeden Handgriff von ihnen ganz genau aufgeschrieben. Und aus diesen Zeichnungen, diesen Porträts und diesen Rezepten hat es dann das Istanbul-Kochbuch gegeben.
Also vorne drauf jetzt da eine Zeichnung mit einer Frau, sie hat dunkle Haare, ein Kopftuch, eine Küchenschoss und in den Armen trägt sie eine grosse Schüssel mit Gemüse, Tomaten, Paprika, Auberginen, Zitronen und dann hat sie auf der Schoss Istanbul-Bier oben drauf.
Schön farbig alles.
Wie sieht das Bild, das Buch inwendig aus?
Es sieht gleich aus, auch viel Farbe. Und das ist übrigens gerade jetzt, ab heute, ganz neu in den Buchhandlungen. Also, man sieht die Zeichnungen mit Männern und Frauen in der Küche. Dann hat es, wie gesagt, auch zu jeder Person noch Informationen, woher sie kommen, was sie alles gemacht haben, wo sie leben, was sie kochen und so weiter. Und natürlich hat es dann auch immer noch die besten Rezepte von jeder Person. Das sind zum Teil ganz alte Familienrezepte, die es bis jetzt noch nie in schriftlicher Form gegeben hat. Ja, und auch bei fast jedem Rezept hat es dann auch wieder Zeichnungen von Zutaten, vom fertigen Gericht oder manchmal von den einzelnen Schritten der Zubereitungen.
So, jetzt wissen wir also so ein bisschen einiges etwas, über das, über die Idee von dem Buch, über die Autorin auch und über den Inhalt. Jetzt müssten wir aber mal noch über die Leute reden. Die Köche und Köchinnen, was sind das für Leute?
Also, die Gabi Koch hat ganz gezielt Leute gesucht. Das sind sicher einmal Leute, die gut und gern mit Leidenschaft kochen. Zum Teil sind es Leute, die Kochprofi sind. Zum Beispiel der 90-jährige Georgi Okumusch. Dort ist er auch porträtiert. Ein älterer Mann, der jeden Tag noch in sein Restaurant geht. Oder Simon Isaki, der eine Backstube hat und, und Kochbuchautorin ist. Oder dann hat es auch Strassenhändler dabei, die ihre Produkte anbieten oder die gerade auf dem Trottoir kochen. Zum Beispiel der Baki Celain, der grillten Fisch in so Weissbrot hineinlegt. Auch eine professionelle Köchin ist Zate Önder und so wird sie im Istanbul-Kochbuch vorgestellt.
Zate kommt aus der Provinz Samsun an der Schwarzmeerküste. Sie ist 38 und seit ihrem 15. Lebensjahr mit Mustafa verheiratet. Die Familie zog nach Istanbul, um ihren drei Töchtern eine gute Ausbildung zu ermöglichen. Sie wohnt in Bayoglu, über einer kleinen Moschee, in der Mustafa als Imam tätig ist. Fünfmal am Tag ruft er als Muezzin zum Gebet. Die Tochter Fatima ist 20 Jahre und wird sich zur Mathematiklehrerin ausbilden lassen. Heiraten will sie schon, wenn sie den richtigen Mann findet. Aber sie möchte auch in ihrem Beruf weiterarbeiten. Zate hat zu Hause kochen gelernt. Dann arbeitete sie in einem Kaffeehaus am Tünnelplatz als Köchin und erwarb dort ihre Kenntnisse in der internationalen Küche. Heute kocht sie im Manzara Istanbul für ein internationales Publikum. Zate ist gerne kreativ und wandelt ihre Rezepte auch ab. Die gefüllten Weinblätter, das Keşkek und das Feigendessert sind Gerichte von Zates Hochzeitsmahl. Zu ihrer Hochzeit wurden 1000 Gäste bewirtet. Jedes Jahr bringt Zate 150 Kilogramm Reis von Samsun nach Istanbul. Den Reis Osmancik Birinci bezieht sie über ihre Verwandten, die Reisbauern in Adapazan sind. Das Feigendessert, ein altes traditionelles Rezept, wurde von der Großmutter an die Mutter und dann an sie weitergegeben. Das tscherkessische Huhn hat sie im Kaffeehaus kennengelernt. In ihrer Freizeit geht sie am liebsten mit ihren Schwestern und der Familie im Park picknicken.
Zate Önder, also auch eine professionelle Köchin, die im Istanbul-Kochbuch von der Gabi Kopp vorkommt. Aber dann nehme ich an, gibt es auch noch Köchinnen oder Köche, die einfach das Kochen als Hobby haben?
Das gibt es in diesen gut 25 Porträts. Beispiel von Männern und Frauen, die mit Leidenschaft kochen, die vielfach stundenlang in der Küche stehen. Istanbuler Hausfrauen, die ihren Töchtern alte Rezepte weitergeben und so die Kochkultur von ihrer Heimat weiterpflegen. Und Von dem haben wir noch nicht geredet. Gabi Kopp hat nämlich auch darauf geschaut, dass es ganz verschiedene Leute sind. Menschen aus verschiedenen Volksgruppen und Religionen, damit man auch mitbekommt, was in diesen Küchen von Istanbul für einen kulinarischen Reichtum und für eine Vielfalt zusammenkommt.
Ich habe vorhin gesagt, beim Buch Japan kommt mir automatisch Sushi in Sinn. Und wenn ich ans türkische Essen denke, dann kommt mir immer Döner Kebab in Sinn. Das geht wahrscheinlich den meisten Leuten so. Döner Kebab, für alle, die jetzt nicht wissen, was man meint, Döner Kebab, das sind die grillierten Fleischscheiben, die man mit einem grossen Messer vom Spieß abschneidet und dann in ein aufgeschnittenes Fladenbrot füllt. Was sind es denn für Rezepte, die Gabi Kopp jetzt hier gesammelt hat?
Also nur noch schnell etwas zum Döner Kebab. In der Türkei selber gibt es den Döner Kebab, scheint es nur an einem Ort, wo es viele Touristen hat. Also sonst ist er in der Türkei gar nicht so beliebt oder bei den Türken. Und in diesem Istanbul-Kochbuch gibt es darum kein Döner-Kebab, so wie wir ihn da vom türkischen Stand her kennen. Zwei Kebab-Rezepte hat es dann aber schon. Eins mit Hackfleischbällchen, mit geschmorten Zwiebeln und Granatäpfelkonzentrat. Das tönt sehr fein, das probiere ich ganz sicher mal. Oder ein anderer Kebab, der Islim Kebab. Das sind auch Hackfleischkügel, die kunstvoll in Auberginen eingewickelt sind. Wenn wir da schauen, das sieht nicht nur fein aus, oder das schmeckt sicher nicht nur fein, das sieht auch schön aus. Dann gibt's aber eben auch viele Rezepte, die von weit her kommen. Und da merkt man dann auch, dass Istanbul auf zwei Kontinenten liegt, wo Menschen von ganz verschiedenen Volksgruppen leben. Armenier, Kurden, Griechen, Araber, Albaner, Bosnier und so weiter, Aleviten. Und sie alle haben ihre überlieferten Rezepte auf Istanbul mitgenommen.
Gut, aber gibt es auch so konkrete Beispiele da in dem Istanbul-Kochbuch, wo genau eben die Vielfalt von den verschiedenen Kulturen aufgezeigt wird?
Ja, man sieht zum Beispiel, dass Griechen und Griechinnen vor allem mit frischen Kräutern kochen, mit Artischocken und Fisch. Oder Leute, die vom Schwarzen Meer auf Istanbul gekommen sind, die brauchen viel Mais, Kohl und Sardellen. Oder von Ostanatolien, habe ich gelesen, kommen viel Fleischgerichte. Man kocht mit Butter, Käse und scharfen Gewürz. Oder dann von Südostanatolien ist die türkische Spitze gekommen, ein würziges Fladenbrot.
Zum Schluss noch eine Frage. Sind die Rezepte innen ziemlich einfach? Also einfach, in Anführungszeichen einfach zu machen? Oder hat es zum Teil auch ganz spezielle Zutaten, die man braucht, die man vielleicht bei uns nicht kennt oder in der Schweiz auch gar nicht überkommt oder nur in Spezialläden?
Also ich habe es leider noch nicht ausprobieren, weil es eben ganz frisch rausgekommen ist. Aber wenn ich die Rezepte so anschaue, dunkeln sie mir nicht speziell exotisch oder kompliziert. Und was noch praktisch ist, am Schluss hat es ein Glossar, das alles erklärt und auch durch was man jetzt zum Beispiel türkische Zutaten notfalls ersetzen könnte.
Wunderbar. Also, das war das zweite Kochbuch, das wir Ihnen vorgestellt haben und wo mehr bietet als nur ein Rezept. Das haben wir jetzt gehört. Das heisst Istanbul Kochbuch und Autorin ist Gabi Kopp. Wenn Sie übrigens einmal so ein Istanbuler Rezept möchten ausprobieren, dann hat es auf unserer Internetseite deresais.ch ein paar Rezepte schon mal drauf. Es sind gefüllte Weinblätter mit Reiskügel drin, eben von den Sati Önder. Jetzt liegen da noch zwei Kochbücher vor mir und ich nehme da mal das kleine mit dem Titel, Moment, da vorne drauf ist der Titel, mit dem Titel Geschmack der Liebe. Machen wir das mal auf und da hat es fast keine Bilder drin, ziemlich viel Text und die Bilder, die es da drin hat, muss ich sagen, ist das jugendfrei? Das kann man schon so abdrucken, oder? Ja, ja.
Ja, mal, auf jeden Fall. Und ich würde mal sagen, es sind ein bisschen aufreizende Bilder, deftig, aber es hat mit dem Inhalt von dem Kochbuch zu tun. Es ist nämlich ein sehr unterhaltsames und aber auch poetisches Kochbuch über 12 Begegnungen, die der Autor, der Journalist Jost Uftermur, gehabt hat. 12 Begegnungen mit Frauen. Und aus jeder Begegnung hat er ein Rezept mitgebracht. Jede Frau hat ihm in einer glücklichen oder auch in einer besonderen Stunde ein Essen gekocht und darum auch der Titel «Geschmack der Liebe». Und das Büchli, das ist wirklich jetzt aus dem echten Zeitverlag ganz neu rausgekommen, also seit ein paar Tagen auf dem Ladentisch. Und der Autor erzählt immer die Geschichte von diesen Begegnungen mit diesen Frauen und am Schluss eben von dieser Geschichte steht dann ein kleines Rezept.
Das klingt doch interessant. Also deutsch und deutlich heisst das Liebesgeschichten, die immer in ein Essen in mündet, aufhören, so im Stil, wirklich jetzt da Liebe geht durch den Magen.
Ja, es sind Liebesgeschichten im weitesten Sinn, fein erzählt, nie anrüchig. Manchmal denkt man, es sind auch nur platonische Liebesgeschichten. Und sie sind verteilt über das ganze Leben von dem Autor, vom Journalist Jost Auftemur. Und es fängt an, zum Beispiel mit der ersten Liebe in der Schulzeit, wo der Autor noch in einem Internat war und hört auf mit seiner Frau, die er heute geheiratet ist.
Oh, erste Liebe. Was haben die beiden denn hier zusammen gekocht?
Man würde es nicht denken, aber Elchfleisch mit kalter Milch.
Elchfleisch mit kalter Milch. Ich habe das Bild gerade vor mir. Ist das vielleicht das?
Ja, das ist genau das.
Elchfleisch. Also nur schon wegen dem Bild lohnt sich das Buch. Das klingt ziemlich aufwendig, das Rezept. Elchfleisch mit kalter Milch.
Ja, also das habe ich auch gedacht. Vor allem dann so als Teenager, oder? Und ich habe das Rezept dann gesucht. Aber simpler als das geht es fast nicht. Seine erste Liebe, die ist nämlich einfach in die Küche geschlichen, hat zwei Butterbrot gestrichen und Genovis drauf geschmiert. Genovis ist eine vegetarische Paste, die es auch heute noch gibt. Und dazu hat es ein Glas kalte Milch gegeben. Und dem Ganzen haben sie dann Elchfleisch mit Milch gesagt.
Ich nehme aber jetzt mal an. Sein Leben ist ja dann auch weitergegangen und es ist nicht bei diesen kargen Menüs geblieben.
Nein, und der Autor selber ist nämlich ein ziemlicher Gourmet und wie er sagt, ein Koch aus Leidenschaft. Aber was schon ist, alle die Gerichte in diesem Buch, die sind eher bodenständig und einfach, aber immer mit so Geheimtipps verbunden, die eben dann ausmachen, dass die Gerichte auch besonders gut gelingen. Zum Beispiel bei den Kastanien von der Fulvia. Die Fulvia war die Wirtin von der Osteria della Volpe, einer kleinen Osteria im Tessin mit ein paar Zimmern, wo man auch übernachten kann. Und weil die Fulvia so eine besondere Frau war, hören wir einen kurzen Ausschnitt aus der Geschichte.
Es lag an der Art von Fulvia, wie sie diese Männer an ihrem Tisch zu Gästen machte. Gewiss gab sie ihnen das Gefühl, willkommen zu sein. Sie gab ihnen aber auch das Gefühl einer gewissen Exklusivität, allein durch die Gegenwart ihrer Person. Fulvia war eine Signora. Bei ihren seltenen Einwürfen verglich sie gern mit dem, was sie auf ihren weiten Reisen gesehen hatte. Sie war eine der wenigen Frauen im Dorf, die sich immer mindestens auf Augenhöhe der Männer befanden und sich auch so verhielten. Ihr hörten sie zu, ihr fielen sie nicht ins Wort. In Fulvias Osteria war an gewissen Abenden etwas von der Idee der Salongespräche des 19. Jahrhunderts zu spüren. Jedenfalls war der Tisch vor dem Cheminée kein normaler Stammtisch. Natürlich zeigten die Gockel auch da gern ihr Gefieder, aber es ging hier nicht einfach darum, Recht zu behalten.
Das ist eben die Fulvia. Und bei der Fulvia in der Osteria della Volpe hat es eben die Brotene Maroni gegeben.
Gut, aber die Brotene Maroni und da die Brötli mit dem vegetarischen Aufstrich, hat es eigentlich einmal noch etwas Rechts gegeben?
Ja, verlorene Hirschkotelette zum Beispiel, eine heilige Tomatensuppe, Fisch in der Suppe oder ein Risotto und das Geheimnis von der Nonna. Aber man hört schon an den Titel, da versteckt sich eben immer auch noch eine Geschichte dahinter. Und der Autor sagt auch im Vorwort, das Buch sei ein Menü in 12 Gängen, das das Leben zubereitet hat. Und sagt er, es sei ein Hommage an all die Frauen, die für ihn kochen und ihm die Liebe zum Leben geschmackhaft gemacht haben. Und da hat es natürlich ganz unterschiedliche Frauen dabei. Mehrere Wirtinnen, Schuhverkäuferinnen, Journalistin, Zeichnerin. Manchmal sind es nur kurze Begegnungen, andere enden vor dem Standesamt oder einmal kurz davor. Die Liebesgeschichten sagen natürlich auch einiges aus über den Autor, den Journalist Jost Auftemur selber, der unter anderem für die NZZ am Sonntag und die Weltwoche geschrieben hat. Es sind eine Art wie so Spot auf schöne oder spezielle Momente in seinem Leben. Mir haben die Geschichten gefallen. Sie sind sehr überraschend, manchmal poetisch und wirklich, man kann viel schmunzeln dabei. Und sind ja eben übrigens alles wahre Geschichten. Und alle Frauen, hat mir der Autor am Telefon gesagt, seien übrigens einverstanden gewesen, dass ihre Geschichte in diesem kleinen Kochbuch beschrieben ist.
Der hat aber noch viele Frauen gehabt.
Ja, das also.
Wie auch
ich
immer.
Ich enthalte mich jetzt da.
Geschmack der Liebe. 12 wahre Geschichten mit 12 Rezepten. Heisst das Kochbuch vom Jost Auftemur. Nicht zu verwechseln mit dem Georges Auftemur. Und druckfrisch, also seit dem letzten Samstag ist es rausgekommen. Das Buchzeichen heute mit 4 speziellen Kochbüchern. Kochbücher, wo Geschichten von Menschen, die drin sind oder eben, wo man etwas erfahrt über andere Kochkulturen. Es geht nicht nur um Rezept. Das vierte und letzte Kochbuch, wo uns jetzt nochmal Susanne Sturzenegger vorstellt, ist ein dickes und schweres Kochbuch.
Ja, und es ist auch nicht gerade billig. Es kostet immerhin 99 Franken. Aber ich finde, es bietet auch ganz viel und es ist ein schönes Kochbuch. Der Autor ist der Thomas Ruhl. Er ist ein erfolgreicher Food-Fotograf, einer, der Essen fotografiert und mit dem schon ganz viele Preise gewonnen hat. Und das Buch heisst Chinatown – Produkte, Rezepte und Geschichten über die Begegnung mit einem kulinarischen Paralleluniversum.
Lange Titel. Ja, es klingt kompliziert. Was steckt hinter dem Titel?
Man kann es auch einfacher sagen. Thomas Ruhl ist in verschiedenen Chinatowns auf der ganzen Welt gewesen. Und er hat geschaut, wie sich die chinesische Küche außerhalb von China entwickelt hat und wie sie sich zum Beispiel mit der amerikanischen oder der europäischen Küche vermischt hat. Vielleicht noch etwas zum Begriff Chinatown. Man braucht ihn im Zusammenhang mit chinesischen Vierteln, wo chinesische Menschen leben und arbeiten. Viertel ist dort eben außerhalb von China. San Francisco hat zum Beispiel eine Chinatown, London, Bangkok und so weiter. Und das grösste chinesische Viertel außerhalb von China ist New York. Und in dem dicken Buch von Thomas Ruhl erfahrt man dann auch ganz am Anfang etwas über die Geschichte von diesen Chinatowns und was die Chinesen ins neue Land mitgenommen haben. Und beim Essen ist es zum Beispiel nicht nur das Gericht selber, sondern auch das Ganze drumherum.
Die chinesische Kultur ist von einem starken Stilgefühl geprägt, das sich selbstverständlich auch in der Kochkunst widerspiegelt. So finden Drachen, Löwen und Ornamente, wie sie Chinas Paläste und Tempel zieren, ihr Pendant in kunstvollen Gemüseschnitzereien und in grandiosen Eiskulpturen für die Tafel. Eine Frau kann noch so schön sein, aber in Lumpen gekleidet wird man ihre ganze Schönheit nicht entdecken, heißt es. Da die einzelnen Gerichte in Schälchen oder auf Platten meist mundgerecht zerkleinert aufgetragen werden, ist das Anrichten der Speisen selbst zweitrangig. Nicht jedoch das Porzellan. Schönes Essen ist nicht so wichtig wie schönes Geschirr, sagte zwar nicht Konfuzius, aber der Volksmund. Zur ästhetischen Dimension gehört allerdings auch die Farbe des Essens. Man unterscheidet weißes Kochen und rotes Kochen, zu dem Sojasauce eingesetzt wird.
Also, das Ästhetische ist also genau gleich wie bei der japanischen Küche auch bei den Chinesen sehr wichtig. Jetzt haben wir es ja davon gehabt, dass sich die chinesische Küche außerhalb von China weiterentwickelt und mit anderen Einflüssen vermischt hat. Was gibt's da für Beispiele?
Gut, wer vielleicht schon mal in einem chinesischen Restaurant war, kennt vielleicht Chop Suey. Oder Chop Suey, sagt man, glaube ich, richtig. Mhm. Ein Gericht mit klein geschnittenem Gemüse und manchmal auch Fleisch. Chop Suey, das ist kantonesisch und heisst übersetzt verschiedene Reste. Und man sagt, dass Chop Suey so um 1860 San Francisco entwickelt worden sei. Oder da gibt es noch das Beispiel von den Glückskeks, wo man vielleicht auch kennt. Das sind die Guetzli, die ein Zettel mit dem Spruch drin haben. Auch die Glückskeks gibt es nur außerhalb von China.
Ah, okay. Und weil Thomas Ruhl ein berühmter Fotograf ist, müssen wir jetzt schon noch ganz kurz über seine Fotos in diesem Kochbuch reden.
Ja, also wenn wir da schauen, die Fotos, die sind also schon sehr schön und aufwendig. Und ich finde schon ein Genuss, um das Buch einmal anzuschauen. Wir haben da so viel Zeug auf dem Pult.
Es tut mir leid.
Es hat Fotos von Menschen beim Essen, beim Kochen. Es hat Fotos von einzelnen Produkten ganz hinten dran. Es hat so viel auch Gemüse, Früchte. Und dann werden die auch immer ganz ausführlich beschrieben. Oder es hat auch Fotos von fertigen Gerichten. Zum Beispiel hinten dran hat es eins, da habe ich einen Zettel hinten da, Reto. Das ist das Rinderfilet, Soja, Knoblauchmarinade, scharfer Chinakohl und Basmati-Reistaler. Also das sieht schon fantastisch aus. Und man sieht sogar noch ein Salzkörnchen auf dem Fleisch. Und man möchte also am liebsten gerade reinbeissen.
Also ich muss sagen, es sieht wirklich nicht nur lustig aus, sondern ich finde, es sieht auch da wiederum ja, ziemlich schwierig aus zum Kochen. Ist das so? Ist das kompliziert?
Ja, also ich finde schon, es sind alles Rezepte von Spitzenköchen und es sind alles deutsche Köche, die in Deutschland ein Restaurant haben. Köche und Köchinnen, die aber viel in der Welt herumgekommen sind und aus all diesen Einflüssen etwas Neues kreiert haben. Und ich finde auch, es ist wirklich so, dass es nicht Rezepte sind für den Alltag. Und das würde ich jetzt auch ein bisschen kritisieren an diesem Buch, das ich sonst ganz toll finde. Ich hätte jetzt lieber Rezepte und Porträts von einfachen Leuten, Chinesen, Chinesinnen, die irgendwo auf der Welt in einer Chinatown wohnen. Aber das gilt jetzt wirklich nur für die Rezepte. Sonst bietet das Buch ganz viel und man lernt viel über Produkte und generell über die chinesische Küche.
Also zum schnell kochen über den Mittag wahrscheinlich eher nichts, ja, wo man sich ein bisschen Zeit lässt. Das wäre auch gewesen mit unserem Blick in fremde Kochtöpfe mit den Büchern Chinatown jetzt ganz zum Schluss. Dann haben wir das Buch Japan gehabt, ganz am Anfang. Dann Istanbul, Kochbuch und Geschmack der Liebe. Das sind die vier Kochbücher gewesen, die uns Susanne Schurzenegger und Essa Schneider heute vorgestellt haben. Und Kochbücher, die neben Rezepten auch Begegnungen und Geschichten bieten. Das haben wir gehört. Die genauen Angaben dazu gibt's auch bei uns im Internet. Zum Beispiel eben nebst dem auch noch ein Rezept aus dem Istanbul-Kochbuch findet Sie bei uns auf der Seite drsais.ch. Dort jetzt drauf, übrigens auf der Startseite drsais.ch unter dem Titel Blick in fremde Kochtöpfe.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.